Hauptsache nichts mit Menschen. Ein Podcast von Jan Caritas.
Ja, hallo 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hauptsache nichts mit Menschen. Wir sind
Franziska von der Jan Caritas Hagen.
Genau, und Christina von der Jan Caritas Dortmund. Und wir arbeiten mit jungen, engagierten Menschen und wir wollen euch in unserem Podcast ehrenamtliches Engagement ein bisschen näher bringen und vor allem die Menschen hinter dem Engagement kennenlernen. Wir wollen das neue Jahr vor allem mit einem sehr wichtigen und aktuellen Thema starten, die Situation von geflüchteten Menschen. Ich denke, ich muss hier keinem erklären, was gerade in Griechenland oder in Bosnien los ist, wie schrecklich die Menschen dort behandelt werden und wie furchtbar es ist, zu wissen, dass die EU sehr wenig dazu beiträgt, dass es gerade besser wird.
Genau, und unser Gast heute kann auf jeden Fall mehr darüber erzählen, denn du bist schon seit fast 5 Jahren engagiert in dem Bereich, in deinem Verein Grenzenlose Wärme. Sebastian ist 24 Jahre alt, ich hoffe, ich sage alles richtig. Du studierst in Dortmund Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Armut und Flüchtlingsmigration oder Migration. Hallo, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, hallo erstmal und auch ein frohes neues Jahr.
Wer oder was ist Grenzenlose Wärme?
Ja, Grenzenlose Wärme ist ein Verein aus Dortmund und es gibt es als e.V. quasi erst seit 2019, seit Gruppe, die zusammenarbeitet, aber schon seit 2016. Wir haben im Oktober angefangen, weil eine Kommilitonin damals in unserem Studiengang im ersten Semester gesagt hat, so ey, ich habe das über Facebook irgendwie mitbekommen, was gerade in Griechenland abgeht, also auch damals schon. Ich habe Bock, da runterzufahren. Wer hat den Bock, mitzukommen? So, dann haben wir halt gesagt, so ja, dann haben sich halt 14 Leute zusammengefunden, die Bock hatten, mit runterzufahren. Und dann haben wir halt gesagt, so ey, um an Spenden zu kommen, ist es sicherlich sinnvoll, dem Ganzen irgendwie einen Namen zu geben. Und dann ist das irgendwie mit Grenzenlose Wärme entstanden. Ist auch total witzig, weil wir halt ja hauptsächlich in Griechenland arbeiten oder im Ausland arbeiten, irgendwie in englischsprachigen freiwilligen Communities. Und niemand unseren Namen aussprechen kann. Wirklich niemand. Also wenn, dann immer nur sehr, sehr spannend. Und das ist so das Erste, wo die sich dran aufhängen und fragen, so ja, von welcher Organisation seid ihr denn? Und dann kommen wir mit Grenzenlose Wärme und dann geht das los mit Grenzenlose Wärme. Stehst da und denkst geil. So, ja, kommt dem ganz nahe. Doch, ist okay. Nein, das machen wir seit 4 Jahren. Wir haben halt, sind dann gemeinsam Silvester 2016-17 das erste Mal nach Griechenland gefahren, nach Thessaloniki. Haben da eine Griechin unterstützt in ihrem kleinen Warehouse, damals auch so ziemlich ins Blaue hinein, ohne überhaupt zu wissen, welche Strukturen überhaupt schon da sind, großartig, ohne mal von anderen großen Organisationen dort vor Ort gehört zu haben, mit so einer Einzelperson gearbeitet und über die dann Kontakte geknüpft, was im Nachhinein super sinnvoll war. So, darauf konnten wir dann aufbauen, sind dann im April danach, 2017, das nächste Mal da gewesen und führen das jetzt, außer wenn Pandemie ist, sofort, dass wir quasi immer so über Silvester meistens da sind, weil wir dann weniger Urlaubstage von unseren ArbeitgeberInnen nehmen müssen, dass wir nicht so viel Stoff in der FH verpassen, weil vorlesungsfreie Zeit ist, weil viele von uns ihr Studium doch noch etwas länger ziehen oder noch am Studieren sind. Und ansonsten sind quasi so auch wieder Ostern als Zeitraum, weil auch wieder Feiertage oder aber eben dann im September, wenn Semesterferien sind. So die Zeiträume, wo wir es in den letzten Jahren immer hinbekommen haben, mit so 8 bis 10 Leuten nach Griechenland zu fahren für 2 Wochen. Und wir haben vor Ort aber quasi uns am Anfang schon direkt dagegen entschieden, dass wir eigene Projekte aufziehen und unterstützen, weil es halt logistisch und finanziell ein Riesenaufwand ist. So, du brauchst Leute vor Ort, die das betreuen. Und deswegen machen wir das so, dass wir quasi runterfahren und Organisationen, die schon länger vor Ort sind, unterstützen und bei denen halt Aufgaben machen für die, die keine Zeit, kein Geld und keine Leute haben. Es sind öfter mal Bauprojekte, aber es kann auch sein, dass quasi im Alltag dann da in der Kinderbetreuung, in dem Packen von Essenspaketen, in der Küche Unterstützung gebraucht wird. So, da haben wir halt von vornherein gesagt, wir wollen uns da nicht irgendwo einschränken lassen.
Sebastian, vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurück machen, weil du hattest gerade gesagt, ne, frei haben, ne, was sagen Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber dazu, weil wir ja gerade gesagt haben, du studierst, es ist ja ein duales Studium, ne, wie funktioniert das?
Das funktioniert, indem ich relativ oft und häufig Überstunden aufbaue und die dann liebenswürdigerweise in Griechenland abfeiern kann. So, ich habe jetzt quasi, jetzt im Sommer war oder im September.
Ja, aber so ganz generell, also ja. Du hast Montag, Dienstag Uni und die anderen Tage gehst du arbeiten oder wie, was?
Nee, genau
wie
andersrum.
Wie geht ein duales Studium?
Es gibt ja verschiedene duale Varianten, so ja. Zum Beispiel auch, was soziale Arbeit angeht, oftmals von privaten Hochschulen. Bei der FH in Dortmund ist es so, ist halt eine der wenigen staatlichen oder sogar die einzige staatliche Hochschule in Deutschland, die soziale Arbeit dual anbietet, was super gut ist, weil du halt nur Semestergebühren hast und dafür aber ein festes Gehalt, was die FH vorgibt, nicht so wie bei privaten Unis, die das teilweise drücken. Und es läuft so ab, dass du quasi Montag, Dienstag und den halben Mittwoch Präsenzzeit auf der Arbeitsstelle hast, jede Woche. Und dann Donnerstag und Freitag oder halt auch schon vielleicht Mittwochnachmittag Vorlesungen und Seminare.
Okay.
Jetzt sitze ich quasi am Ende meines Studiums im 9. Fachsemester, bald im 10. statt eigentlich 8 Regelstudienzeit und schiebe so ein bisschen die Bachelor-Thesis vor mir her. Und das heißt natürlich, ich habe keine Seminare mehr, ich habe quasi alle Module abgeschlossen, muss nur noch die Bachelor-Thesis, also nur noch die Bachelor-Thesis schreiben, was auch schon relativ viel ist, habe dafür aber quasi immer langes Wochenende.
Aber arbeitest du auch in dem Bereich, also so grob, arbeitest du mit Menschen mit Migrationshintergrund oder was machst du nebenbei?
Also ich habe schon ein paar Bereiche durch. Das ist quasi, wenn du dich auf dieses Studium bewirbst, musst du eine Arbeitsstelle nachweisen können, die mit dem Bereich zu tun hat. So, ich habe angefangen in einer Wohngruppe für unbegleitete minderjährige AusländerInnen. Dann bin ich in eine intensivpädagogische Wohngruppe gewechselt, war dann in einer Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft ein Jahr lang in Bochum und bin jetzt gerade in der Jugendhilfe wieder, in der Verselbstständigung, betreue in Dortmund junge Erwachsene, ob jetzt mit oder ohne Migrationsgeschichte, ist eigentlich relativ egal, ist beides vertreten, in der Selbstständigkeit. Das heißt, wir haben so Trainingswohnungen, 6 Stück und eine Wohnung als Aufenthaltsraum. Und da mache ich meinen Bürodienst und kümmere mich um die ambulanten Fälle, fahre halt rum, helfe denen Wohnungen zu bekommen mit Anträgen beim Jobcenter, statte Wohnungen aus. Genau, mache so das, was anfällt.
Also im Grunde bist du schon Sozialarbeiter.
Das ist Auslegungssache. Das ist Auslegungssache. Also ich habe halt 4 Jahre Berufserfahrung, so das finde ich halt schon mal sehr wichtig und sehr, sehr gut. War auch echt ein guter Tipp quasi. Ich hab damals ein BFD gemacht nach dem Abi, 2015 dann, und habe danach den Tipp bekommen mit dem dualen Studium von einer Arbeitskollegin aus dem BFD, weil die das in der Zeitung irgendwo gelesen hatte. Und das war schon die richtige Entscheidung, einfach zu sagen, dass man auch in dem BFD schon mal ein bisschen Kohle verdient und auf eigenen Beinen stehen kann. Und jetzt in dem dualen Studium aber auch wieder. Finde ich super wertvoll.
Ja, total. Also schade, dass es zu meiner Zeit noch nicht gab, muss ich sagen. Also ich finde diese dualen und auch gerade in der sozialen Arbeit macht es auch einfach super viel Sinn. Also
eben
schon mal reinzukommen und ein bisschen zu schnuppern, auch zu gucken, ob das überhaupt was für mich ist. So.
Genau, und dann hast du im Regelstudiengang so ein Praxissemester, merkst dann irgendwie nach 3 Wochen so, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann schließt du irgendwann dein Studium ab und ja.
Der Klassiker so
ein bisschen. Und dann mal schauen.
Ja, genau, total. Wie funktioniert ein Hilfstransport?
Und ja, das
macht ihr Hilfstransporte? Weil das, was du so ein bisschen gerade gesagt hast, ist ja erst, dass ihr auch viel vor Ort eigentlich helft, ne? Wenn ihr dann da seid, was ja jetzt gut Corona-bedingt.
Genau, wir haben irgendwann rausgefunden, dass wenn wir vor Ort flexibel arbeiten wollen, wir im besten Fall mit eigenen Autos runterfahren, so, oder uns vor Ort was mieten. Wenn wir uns aber vor Ort was mieten, was groß genug ist, können wir auch runterfahren. So, das kommt auf selber raus, mit Sprit, Maut, Fähre und keine Ahnung was, von irgendwie Deutschland über Italien nach Griechenland. Und in den Autos natürlich Platz. Das heißt, es sind quasi Hilfstransporte oder vielmehr, also das, was in der Vergangenheit lief, sind Hilfseinsätze. Quasi wir sammeln vorher hier in Dortmund oder auch in der Umgebung Spenden, die wir gebrauchen können oder die halt vor Ort gebraucht werden und kooperieren aber zum Beispiel auch mit verschiedenen anderen Organisationen, zum Beispiel dem Hamburger Hilfskonvoi aus Hamburg und Heimatstern e.V. aus München, die große Lager haben, wo wir halt dann vorher 3 Wochen vor Abfahrt eine Bestellung quasi hinschicken, so das und das haben wir an Anfragen bekommen, was benötigt wird, könnt ihr uns das zusammenstellen, dann machen die nochmal einen Spendenaufruf oder packen es einfach zusammen, wenn sie es da haben. Dann fahren wir zum Beispiel auf dem Weg nach Italien in München vorbei oder ein paar Tage vor Abfahrt nochmal nach Hamburg, packen uns den Transporter voll und gut ist.
Doof gesagt, was wird denn gefragt?
Es ist aktuell immer wieder, weil wir nach Thessaloniki fahren, also so Thessaloniki als zweitgrößte Stadt in Griechenland ist an der Nord-Ägäis angesiedelt, das heißt, es sind so 250 Kilometer Luftlinie bis zur türkischen Grenze. Deswegen ist Thessaloniki seit Jahren eine Transitstadt für Geflüchtete, die quasi den Einstieg dort in die Balkanroute probieren. Ob jetzt von da mit dem Bus weiter Richtung Westen, Richtung Albanien oder Richtung Norden nach Nordmazedonien, Serbien, Bosnien. ist das die Stadt, wo halt unheimlich viele Leute durchkommen, die vor allem am liebsten gerne nicht in Griechenland registriert werden. Das heißt, eine unheimlich hohe Obdachlosenpopulation. Ergo ist es gerade jetzt im Winter viel Winterkleidung oder aber auch Schlafsäcke, Isomatten, Decken. Genauso arbeitet da aber auch dann ein Team von medizinischen Freiwilligen. Da bringen wir dann zum Beispiel Verbandsmaterial und Medikamente mit hin, die wir hier über Kontakte bekommen.
Okay, also ganz ganz unterschiedlich irgendwie, was gerade benötigt wird, ne?
Ja, ist halt so, du bist halt zum einen Jahreszeiten abhängig, dann bist du irgendwie abhängig von der Situation da vor Ort. Wenn jetzt zum Beispiel wie 2018 irgendwie relativ viele Leute über die türkisch-griechische Landgrenze kommen, ist halt natürlich auch die Zahl der Leute, die dort in Thessaloniki vorbeikommt, sehr hoch. Dazu hast du quasi immer so einen festen Pool von 150 Leuten. Aber die Leute untereinander wechseln. Das heißt, es gehen mal wieder 30 Leute Richtung Grenze, es kommen mal wieder 50 neue. Es ist immer so zwischen 150 und 200 Leute, die da an Obdachlosen in Thessaloniki unterwegs sind. Was natürlich erstmal nicht viel erscheint. Aber dadurch, dass es halt ständig wechselt, du musst halt immer wieder neue Leute ausstatten mit Material. Das heißt, du hast immer wieder einen kontinuierlichen Fluss an Material, der benötigt wird. Und das machen wir jetzt seit den letzten anderthalb Jahren, unterstützen wir hauptsächlich in Thessaloniki. Waren aber auch schon in Camps drin, haben dort Bauprojekte gemacht oder in Community Spaces, haben dort irgendwie Renovierungsarbeiten, aber auch halt deren Daily Business irgendwie mit unterstützt. Also wir haben schon relativ viel gemacht in den letzten 4 Jahren.
Also so klingt es definitiv. Ja. Bevor wir dich noch mehr ins Thema einsteigen und dich noch mehr kennenlernen, würde ich gerne einmal mit unserer Rubrik Entweder oder starten.
Entweder oder.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Frühaufsteher.
Eis oder Chips?
Chips.
Leithammel oder Mitläufer?
Mitläufer.
Katze oder Hund?
Hund.
Kochen oder Essen?
Kochen.
Bauernschlau oder intellektuell?
Bauernschlau.
Villa oder Baumhaus?
Baumhaus.
Geben oder nehmen?
Geben.
Buch oder Film?
Buch.
Weihnachten oder Silvester?
Silvester.
Einsame Insel oder Metropole?
Einsame Insel.
So, ganz wichtig. Facebook oder Instagram?
Facebook.
So, jetzt kommt Christina und meine Kategorie. Sport oder Sofa?
Sofa.
Mist, das. Weiß oder schwarz?
Weiß.
Sonne oder Schnee?
Schnee.
Favorit oder Underdog?
Underdog.
Und Team oder Solo?
Team.
Für mich auch noch eine Gamechanger-Frage. Fliegen können oder unsichtbar sein?
Fliegen können.
Ja, danke schön. Jetzt haben wir einen kurzen, schnellen Input nochmal von dir bekommen.
Ja, wieder total erstaunlich bei der einen oder anderen Frage. Ich finde diese Frage nach Leithammel oder Mitläufer, das ist ein Gamechanger, finde ich, weil viele Leute, die wir jetzt schon gefragt haben, hätte ich irgendwie immer anders getippt.
Das ist super schwierig. Also ich weiß nicht, also bei grenzenlose Wärme, so jetzt bin ich halt irgendwie erster Vorsitzender, hab den Bums halt mal mitgegründet.
Da bist du eher der Leithammel, oder?
Hab da halt eigentlich Verantwortung. Schon. Ja, aber der Punkt ist halt so, dass irgendwie das ist ja komplett inkonstruktiv, wenn du halt irgendwie da als Leithammel dich dann da behaupten willst. Oder da ist ja dann, also mit diesem Begriff Leithammel finde ich das so ein bisschen vielleicht negativ konnotiert für mich, dass du halt jemanden hast, der unbedingt seinen Kopf durchsetzen will. So, und das ist halt ein Punkt, wenn du halt als Verein sagst oder wenn wir quasi uns als Kollektiv irgendwie oder Initiative gegründet haben, sind wir alle Mitläufer, weil wir da als gemeinsame Gruppe laufen. So, wir fahren da runter als Gruppe, wir fahren wieder zurück als Gruppe, arbeiten dort vor Ort als Gruppe.
Also ich glaube, es sind einfach beide Begriffe so negativ besetzt. Also Leithammel, ich finde halt, wenn jemand leiten kann, ist das eine super gute Sache.
Und super wichtig auch.
Ja, also ich finde Leitung, also auch nochmal ne, im Unterschied zu Führung, finde ich Leitung halt mega wichtig. Und das ist halt auch, das kann halt nicht jeder.
Ja.
So, ne? Und das ist auch nichts, ich stehe über den anderen oder so, sondern ich leite hier eine Sache. Das hat, weiß nicht, viel mit Verantwortung. Genau, leiten auf Augenhöhe. Und Mitläufer finde ich, boah, wer will denn ein Mitläufer sein? Ich finde, das ist noch negativer, so wie so ein dummes Schaf, was irgendwo hinterherläuft. Also ich würde ungerne hören, dass Leute Mitläufer sind.
Aber
also
weil jetzt du nicht so ein
Kontrast, im Kontrast zu Leithammel klingt es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ne? Aber
ja, es zeigt ja auf jeden Fall, dass du quasi schon Leute um dich herum hast, die das gleiche Ideal verfolgen oder den gleichen Idealismus irgendwie an den Tag legen. So, das heißt, da kannst du ja, wenn du dich da als Mitläufer quasi identifizierst oder Mitläuferin, und du merkst so, ja, das sind Leute, die irgendwie die gleichen Ziele verfolgen. Ja,
die gehen in die gleiche Richtung, dann laufe ich da gerne mit.
Punkt, sich da einzuklinken, weil die dir ja Unterstützung auch anbieten können auf dem Weg.
Ja, das Gemeinsame, ne?
Ja,
total. Ja, genau, aber von daher, das ist, ja, also ich finde bei dem Punkt, ja, muss ich einfach immer nochmal nachhaken, so, ne? Das ist, wenn dann Leute sagen, so, sie sind lieber Mitläufer. Ich weiß auch, was ist denn mit euch verkehrt? Irgendwie, wo wollt ihr mitlaufen? Aber ja, ne, das ist vielleicht die Frage, wo wollt ihr mitlaufen? Ne? Nicht Mitläufer oder Mitläuferin sein, sondern bei wem wollt ihr mitlaufen, als weil ihr es gut findet, ne? Ja. Ich bin ja immer noch so total geflasht überhaupt von grenzenlose Wärme, weil für mich ist es einfach so eine, also vergleichbar mit, weiß ich nicht, jetzt mit Leuten, die irgendwie sich, also ne, die noch nicht fertig sind mit dem Studium, die einfach so mutig sind, etwas Neues zu wagen und also wirklich, wenn wir manchmal bei Jan Caritas sagen, oh, wir wollen die Welt ein Stückchen besser machen, so wo ich denke, ihr macht die Welt ein Stückchen besser, ein großes Stück. Ihr geht da wirklich, weiß ich nicht, also ne, wo hattet ihr die Kompetenz her, das Wissen her, einen Verein zu gründen? Ne, werdet ihr überhaupt ernst genommen, so als irgendwelche 20-jährigen Leute, die nach Griechenland gehen? Also ich habe da riesen Respekt vor, ich würde das nicht machen.
Ja, ohne eine große Organisation dahinter, ne?
Genau, also das eben zu sagen, so wir sind jetzt die, weiß ich nicht, Riesenorganisation und wir machen was.
Nicht wir als Caritas, das ist
genau, ne?
Einfacher in Anführungsstrichen, glaube ich.
Wir kaufen die quasi ein oder so. Ja, da haben wir halt keinen Bock drauf zum Beispiel, weil wir halt nicht irgendwie, also die FH hat es damals auch angeboten, so dass wir ja dann als FH-Projekt oder als Projekt in die Lehre quasi mit einsteigen können. Da haben wir aber auch bewusst gesagt, so nee, haben wir keinen Bock drauf, weil wir dann irgendwo in der Struktur dieser Fachhochschule gefangen sind. Einfach, dass du dann halt in dieser Orga-Struktur, dass du halt eine Buchhaltung hast und so, und dann rennst du von A nach B und bist quasi so, so konnten wir es halt für uns irgendwie austragen.
Würde euch aber auch ganz viel Arbeit abnehmen, theoretisch, ist ja nur jetzt gerade konkret.
Ja, merken wir gerade. Ja.
Buchhaltung
also
und
auf
so,
jeden
also
Fall. Merken wir gerade ganz stark irgendwie auch dann, was irgendwie Social Media und so weiter geht, dadurch, dass wir ja einen Großteil von uns dieses duale Studium macht, so und halt irgendwie halbe Woche arbeitet, halbe Woche studiert und jetzt nicht alle nur noch ihre Bachelor-Thesis vor sich herschieben, sondern auch noch richtige Sachen zu tun haben oder wichtige Sachen quasi als Grundlage dafür zu tun haben, ist es halt schon super viel Arbeit ehrenamtlich. Und der Punkt, was du gerade angesprochen hast, dass wir die Welt ein Stück besser machen, ist kritisch zu sehen.
Ja, da hast du so also stark mit dem Kopf geschüttelt, wo ich so dachte, jetzt kommt was.
Ja, der Punkt ist ja so, wenn wir quasi als Ehrenamtliche aus Deutschland nach Griechenland fahren, um da zu arbeiten, reproduzieren wir ja nur das, was die EU
in
Griechenland...
Wie ist der Fachbegriff?
Weiß ich nicht. Was?
Keine Ahnung, der weiße Retter.
Eine White Savior, so, ja klar, das hätte ich jetzt irgendwann vielleicht später noch eingemacht.
Das
ist klar, das kannst du eigentlich noch in anderen Kontexten sehen, irgendwie dann da von globaler Norden zu globaler Süden, also dass irgendwie der globale Norden über dem globalen Süden sich selbst irgendwo ansiedelt und den ausbeutet und Sachen aufzwingen will. Und der Punkt ist ja auch, dass so in Griechenland theoretisch die griechische Regierung, wie aber auch die Europäische Union, verantwortlich ist für die Situation der Menschen und sie schauen da bewusst weg. Und dadurch, dass wir dann zum Beispiel oder auch andere Organisationen da unten regelmäßig unterstützen und wenn es jetzt nur ist, dass wir irgendwie Paletten mit Hilfsmaterial von Deutschland darunter schicken, reproduzieren wir ja immer nur den Faktor, dass die Griechen keine Verantwortung oder die Europäische Union keine Verantwortung übernehmen muss.
Ihr unterstützt die Camps, die eigentlich weg müssen.
Genau, wir unterstützen quasi Settings, in denen wir arbeiten oder in denen unsere Partnerorganisationen arbeiten, die so einfach nicht existieren sollen dürfen.
Das ist eigentlich wie die Tafel,
sagen,
ne?
So klassisch, ja. Leider das ganz in vielen Bereichen, ne? Ja. Genau, Tafel, Warenkorb, genau das Gleiche. Ja. Wir unterstützen eigentlich ein System, das, wo das System aber einfach nicht so.
Genau. Das ist bei grenzenloser Wärme genau das Gleiche. So, der Idealfall wäre, wir könnten irgendwann in 3 Jahren unsere Arbeit einstellen, weil sie kein Schwein mehr braucht. So, das wäre der Traum. Das sehe ich aber noch nicht.
Ja. Was motiviert dich denn, dann weiterzumachen? Oder was hat dich überhaupt motiviert, nach Griechenland zu fahren?
Na, ich habe halt gesagt, irgendwie so, keine Ahnung, so ich habe Zeit über Silvester, so und dann Silvester in Griechenland ist ja auch erstmal ganz nett und machst du noch was Gutes dabei. So, und es ist halt, also du bist halt hooked.
Also du hattest Zeit, das war deine Motivation.
Genau.
Du hattest nichts Zeit Besseres
und ich hatte
vor.
Lust und ich fand es halt sehr, sehr spannend. So, man arbeitet irgendwie auch dann in Deutschland mit Geflüchteten und denkt sich so, yo, also jetzt auch gerade in meinem Job, in dieser Verselbstständigung, merke ich das auch wieder. Ich sitze in meinem Büro, das ist eine aufsuchende, eine Kommstruktur für die Leute, was ich sehr kritisch sehe, aber das sieht mein Träger anders. Es ist eine Kommstruktur, die Leute kommen zu dir und wenn sie nicht kommen, so, dann ist es halt so. Ich kriege trotzdem mein Geld. So, in Griechenland läuft die ganze Arbeit noch viel, viel stressiger. So, hast du Arbeitstage von 8 Uhr morgens bis abends 22 Uhr, wenn du in so Beratungsstellen zum Beispiel bist. Und da kriegst du keinen Cent für. Das machen ein Großteil der Leute, machen das ehrenamtlich. So, das ist halt die Frage, wie unterscheidet sich denn soziale Arbeit? Also auch gerade so zu Beginn des Studiums, wir machen irgendwie soziale Arbeit in Deutschland. Wie sieht denn soziale Arbeit an der Grenze aus? An Europas Grenze, an der eigenen Belastungsgrenze? Also auch das mal irgendwie zu hinterfragen und da Erfahrungen zu machen, wo so die eigene Resilienz einfach beginnt.
Ja, das wäre tatsächlich auch, ne, es ist, hatten wir so ein bisschen auf dem Schirm auch dieses, ne, was ist jetzt, also wie kann man das so trennen, ne? Ehrenamt und Job, ne, ist das, hat da automatisch jeder ein Helfersyndrom?
Na, man hat auf jeden Fall, also viele haben das quasi so, oder ich für mich kann das auf jeden Fall sagen, ich sehe halt irgendwie das, was da in Griechenland passiert, so dadurch, dass es nicht griechische Verantwortung, sondern europäische Verantwortung ist und ich mich halt irgendwo als Europäer wahrnehme, ist es halt auch meine Verantwortung, was da unten passiert.
Also das,
ich kann da was beeinflussen. Ja, doch, durchaus möglich. Schon. Es macht aber auch Spaß. So, du triffst unheimlich tolle Leute. Du hast zwischendurch auch immer mal wieder Tage frei. Du bist in einem klasse Land. So, es ist einfach unheimlich schön landschaftlich. Die Griechen selbst sind super lieb. Die Freiwilligen, die du da triffst, ist einfach super spannend und super wertvoll, die Kontakte zu knüpfen. So, ich bin 24. So, ich habe angefangen mit 20. Hab erstmal keine Verpflichtungen irgendwem gegenüber. So, und das ist halt eine Freiheit, die ich ausnutzen kann. Das ist halt eine Freiheit, die ich auch ausnutzen will und halt sinnvoll nutzen will. Genau.
Was war denn so dein schönstes Erlebnis mit Grenzenlose Wärme, wenn du ja gerade von den positiven Dingen irgendwie dann doch gesprochen hast?
Eigentlich alles. Ja, nein, das ist doof so. Ey. Ich war irgendwie in den letzten 4 Jahren 10-mal in Griechenland irgendwie dann oder jetzt 11-mal sogar quasi jetzt im September nochmal das letzte Mal.
Da kommen wir noch drauf zurück.
Trotz Corona. sehr unverantwortlich an dieser Stelle schon eigentlich, aber ja, muss man gleich mal drüber sprechen. Also das Schönste mit Grenzenlose Wärme ist irgendwie jetzt nicht so dieser kitschige Gedanke, du verteilst da und irgendwie spielst euch an Kinder und so weiter, sondern es ist einfach so dieses als Gruppe, sich irgendwie in Dortmund zu treffen und gemeinsam irgendwie mit 6 Leuten im Auto oder mit 9 Leuten im Auto nach Italien zu fahren auf die Fähre. So diese 2 Tage Reise nach Griechenland. So allein dieses darauf einstimmen, so dieses Kennenlernen, weil du halt unweigerlich 2 Wochen aufeinander hockst, meiste Zeit irgendwie im Auto gefühlt. Du lernst dich halt kennen. So. Und da sind halt Leute bei, die hast du vorher irgendwie vielleicht 3-4 Mal gesehen. Die waren dann bei so Teamtreffen dabei. Man macht vielleicht mal ein paar irgendwie Teambuilding-Maßnahmen, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, so ja, wir verbringen schon mal probehalber eine Woche zusammen. Genau. So dieses ins Blaue hinein. Das ist halt einfach super schön.
Seid ihr denn eine feste Gruppe?
Wir haben immer mal wieder neue Leute, die dazukommen. So, und jetzt aber ein Großteil der Leute, die von Anfang, also wir waren ja am Anfang eine relativ große Gruppe. Ein paar davon haben nach dem ersten Mal gesagt, so, nee, das packen wir nicht. So, das, die Belastung kriegen wir nicht hin. Und das ist durchaus legitim und es ist super wertvoll, das zu wissen nach diesen 2 Wochen. Viele sind aber auch dabei geblieben. Trotzdem haben wir jetzt aktuell, sind wir, glaube ich, 15 bis 20 Leute, meine ich. Davon sind jetzt noch so 6 oder 7 sind quasi so von Anfang an dabei. Der Rest ist über die Jahre neu dazugekommen, aber halt auch schon ein paar Jahre dabei teilweise. Oder so aus dem letzten Jahr. Genau.
Wie beeinflusst denn Corona eure Arbeit derzeit?
Ja, so irgendwie dann mit Selbstquarantäne etc. Wenn man sagt, man möchte irgendwie 2 Wochen in Quarantäne gehen, kannst das natürlich nicht bringen, wenn du irgendwie, brauchst du ja 6 Wochen Urlaub. So. Leider ja. 6 Wochen Urlaub, das ist halt so ein bisschen das Problem. Deswegen sind wir dieses Jahr, also wir waren im Januar 2020, also dieses Jahr noch gar nicht so, Januar 2020 waren wir das letzte Mal mit einer Gruppe mit 2 Autos unten. Dann kam der erste Lockdown auch in Griechenland. Da ist das Ganze halt noch mal viel verschärfter gelaufen. Und das ergibt halt, also es ist halt quasi, zum einen ist es zeitlich einfach nicht realisierbar, wenn wir irgendwie diese ganzen Quarantänefristen einhalten wollen. Zum anderen ist es aber auch ethisch und moralisch irgendwo für uns verwerflich zu sagen, wir fahren da runter, sind vielleicht Superspreader, arbeiten in der Küche für obdachlose Menschen, die da irgendwo in Squads in Thessaloniki am Bahnhof wohnen. Weiß nicht, stecken sich dann an, wir kommen irgendwann wieder nach Deutschland, kriegen dann vielleicht erst Symptome, können uns in unserer warmen Wohnung irgendwo in Quarantäne begeben und die hocken da um ihre Feuertonne in irgendeinem alten Bahnwaggon. Das ist halt so, da hat halt keiner mit gewonnen.
Könnt ihr denn von hier, oder bewegt ihr irgendwas von hier aus? Also versucht ihr irgendwie Gruppen vor Ort dann zu unterstützen, oder?
Wir kriegen immer noch kontinuierlich Spendengelder rein und leiten die dann zum Beispiel an eine Organisation in Thessaloniki weiter, die dort eben diese Küche für Obdachlose betreibt. Das heißt, während des ersten Lockdowns in Griechenland haben wir da zum Beispiel verschiedene Rechnungen irgendwie für Strom und Miete mit übernommen oder komplett übernommen und halt auch deren Ausgaben gedeckt, zum Beispiel für halt so Alu-Schachteln, dass die halt das Essen nicht mehr in ihrem Community-Space ausgeben, sondern halt draußen machen müssen, wo sie halt auch zu gezwungen werden. Sowas halt. Das läuft immer mal wieder. Dann haben wir im Mai angefangen, per Spedition Sachen runterzuschicken. Das ist so ganz spannend. Wir haben in Dortmund eine eigentlich relativ kleine Lagerfläche gehabt. In so einem Kollektiv, im Speicher 100 oben am Hafen. Das heißt, es sind Coworking Spaces, Atelierplätze und eben wir. Und noch ein Techno-Club unten im Keller. Genau, und die hatten halt oben noch zwei Atelierflächen über. Die haben wir 2018 gratis bekommen. Also zahlen wir, oder 2019 im Sommer bezogen. Und von da können wir halt sortieren. Wir haben eigentlich von vornherein gesagt, so, ja, wir nutzen diese Lagerflächen nur, um da irgendwie Infomaterial, Werbematerial und irgendwie sowas zu lagern. Und wollen aber unbedingt kein eigenes Lagerhaus aufmachen. So, weil es viel zu viel Stress ist und viel zu viel Arbeit, ständig irgendwie Spenden anzunehmen und zu sortieren, weil um so einen Bedarf irgendwie gerecht zu decken, musst du ja einen gewissen Grundstock an Material haben. So, das haben wir nie Bock drauf gehabt. Ja, und jetzt haben wir eins. Jetzt haben wir da zwei Schwerlastregale, packen irgendwie regelmäßig Zeug zusammen und so einmal im Monat bis zweimal im Monat schicken wir Paletten los. Die erste ging im Mai runter, dann haben wir erstmal ein bisschen gesammelt, weil ich im September und Oktober selber unten vor Ort war.
Alleine.
Genau, für 4 Wochen, wohlgemerkt, mit eigenbezahltem Corona-Test vorher und dann Quarantäne auf dem Weg dahin und dann das Ergebnis quasi mit Ankunft in Griechenland erhalten und negativ, so. Das ging halt dann wieder. Und jetzt haben wir aber auch zum Beispiel November, Dezember haben wir mit dem offenen Zentrum aus Dortmund, die haben einen Spendenaufruf für Calais gemacht, da haben wir dann beim Sortieren geholfen, bei zur Verfügung stellen der Lagerplätze, bei irgendwie den Kontakten zu unserer Spedition und auch bei den Transportkosten. So, das ist jetzt das, was wir gerade halt machen können, was auch so sinnvoll ist, was wir irgendwie mit einem relativ geringen Aufwand umsetzen können. Problem ist halt immer noch, wenn wir so eine Palette vorbereiten, wir sortieren die Klamotten, packen die in Kartons, lagern die bei uns ein. Wenn dann genug da ist, packen wir oben in der dritten Etage die Palette vor, machen Fotos von allen 4 Seiten, tragen dann jeden Karton und die Palette runter und bauen sie da wieder auf und hoffen, dass es nicht regnet und das Zeug nicht vollkommen durchweicht ist, bis der LKW kommt, der es abholt. Ja, okay. So, genau. Das ist halt immer noch so ein bisschen problematisch. Aber da hoffen wir, dass wir dieses Jahr noch eine Lösung finden, dass wir ins Erdgeschoss ziehen können in dem Gebäude.
Wie ist das denn, in Dortmund einen Verein zu haben für geflüchtete Menschen? Wird man angefeindet?
Nee, es geht. Das ist so der Riesenvorteil, dass uns irgendwie noch keiner kennt. fahren seit Jahren sehr gut unterm Radar. Das ändert sich gerade so ein bisschen irgendwie durch so eine Fundraising-Aktion. Da werden irgendwie immer mehr Leute aufmerksam, aber ansonsten irgendwie unter 1000 Likes und Follower bei Facebook und Instagram so. Haben aber dafür einen relativ guten Ruf in dieser Szene quasi bei anderen Organisationen aus Deutschland, gerade halt so durch die Kooperation mit dem Hamburger Hilfskonvoi oder Heimatstern oder auch durch unsere Arbeit in Griechenland. Aber darüber hinaus kennen uns eigentlich nur die, denen wir mal davon erzählt haben.
Okay. Was denkst du, was glauben die Menschen in den Camps, wieso sie dort leben müssen? Und warum es da nicht weitergeht.
Ich glaube, dass denen bewusst ist, dass da irgendwo jemand darüber entscheidet, der das bewusst will, dass sie da sitzen. Die fühlen sich auch verarscht. Habe jetzt Fotos aus Bosnien wieder gesehen, wo Leute da sitzen mit Schildern irgendwie so, ey, liebe EU, helft uns. So, die glauben vielleicht noch, dass es Bosnien ist quasi, die das auch in Bosnien, also nicht EU-Staat, beeinflussen. Aber im Endeffekt ist es auch da die Europäische Union, die irgendwie halt darüber entscheiden muss, ob Bosnien irgendwann mal EU-Staat wird oder nicht. So. Und dann halt auch Länder wie Kroatien mit stark rechtspopulistisch geprägter Politik und Regierung. So, die sind sich schon bewusst, dass es quasi nicht ihr Verschulden ist, da zu sitzen. Viele so sagen auch, dass sie eigentlich keinen Bock mehr haben, so dazu auszuharren und halt lieber wieder zurückgehen, irgendwie in ein Kriegs- oder Krisengebiet. Und halt sagen so, ey, so.
Aber geht das? Könnte ich jetzt sagen, ich will jetzt zurück nach Syrien oder wo auch immer hin?
Ja, ziehst du einen Asylantrag. Also es gibt auch aus Deutschland immer mal wieder Leute, die quasi zurück nach Syrien flüchten. Ja. Also dann in die Türkei fliegen, wenn sie irgendwie die Chance haben, oder nach Griechenland. Dann halt den Weg wieder zurück. Gerade auch aus den Camps, in den letzten Jahren öfter Gespräche über sowas geführt und viele sagen halt auch so, oder gerade, also jetzt bei uns Gott sei Dank nicht, aber halt auch dann irgendwie über Dritte gehört von den Inseln, gerade von den griechischen Inseln, so dass die Leute halt auch sagen so, ey, wenn ich irgendwie in meinem Heimatland zurückkehre, so dann sterbe ich und dann ist es gut. Wenn ich hier bleibe, sterbe ich gefühlt jeden Tag.
Mhm. Diese Perspektivlosigkeit dann auch wieder.
Ja, und es wird auch nichts dran geändert, so auch quasi, dass dann da regelmäßig irgendwie dann Essen verteilt wird oder halt Kleidung oder so. Das bringt halt nichts so. Man sieht das ganz krass aktuell auf Lesbos.
Ja.
So in dem Camp, in dem neuen, was auch ein katastrophaler Zustand ist, so sind 7.500 Menschen. Es sind aber 15.000 Schlafsäcke auf dieser Insel, die aber einfach über sind. So, weil nach dem Brand irgendwie im September alle Organisationen darunter geballert haben und irgendwie. Also eine holländische Organisation kam irgendwie mit 3 LKWs mit 60.000 Schlafsäcken. So, die sind halt alle mal verteilt worden, hat jeder 2 Schlafsäcke bekommen irgendwann. Und es ist halt komplett surreal, wie gerade so medial dann da dass der Fokus drauf lag und wie alle darunter geballert sind. Irgendwie. Und dadurch aber auch so die ganzen Strukturen, die es auf dieser Insel gibt, halt einfach geschädigt haben.
Theoretisch gut gemeint, aber im Umsatz nicht.
Genau, also nicht weitergedacht. Ja, genau. Auch so Aktionen, wie das dann da Volunteers irgendwie anfangen, in diesem Camp Drainagen zu ziehen, also irgendwie Abflusskanäle zu hacken. Ey, du hast da 7.500 Menschen, so, da kannst du mir nicht erzählen, dass da nicht auch jemand dabei ist, der das vielleicht mal studiert hat, der auch eine Hacke und eine Schaufel bedienen kann. So, und die Leute findest du. Wenn du in dem Camp gut vernetzt bist, findest du die Leute. Und dann kannst du das auch selbst machen können, dass sie eigenverantwortlich leben können. Ja, weil auch so, dass diese Eigenverantwortlichkeit auch durch solche Unterstützung, durch Hilfsorganisationen komplett genommen wird, ist ein riesengroßes Problem.
Was sollte deiner Meinung nach jetzt 2021 passieren? Was sollte die EU tun? Was kann jeder Einzelne tun?
Ja, die EU.
Ja, komm, wir sind jetzt bei Wünsch dir was. Was sollte jetzt?
Keine Ahnung. Ein Punkt ist halt ganz klar zu sagen, dass die EU Verantwortung übernimmt für das, was auf dem Mittelmeer passiert, für das, was auf den Ägäischen Inseln oder in Griechenland oder in Italien, in Spanien, in diesen klassischen Ankunftsländern passiert. Dass sie sich auch darum kümmert, was quasi an ihrer Außengrenze auf der anderen Seite passiert, also Bosnien, die Türkei. Dass sie nicht quasi Kohle irgendwo nach Libyen an irgendwelche Milizen weiterleitet, damit die besser ausgebildet werden, um Leute davon abzuhalten, übers Mittelmeer zu gehen und die dann dafür irgendwo in Libyen in KZ-ähnliche Lager einzufärchen und zu misshandeln und zu versklaven. So, das ist halt ganz klar ein Punkt, dass irgendwie mal endlich jemand da Verantwortung übernehmen muss auf politischer Ebene und nicht immer nur dieses Hin- und Herschieben. Jeder Einzelne, solange PolitikerInnen aus den eigenen Wahlkreisen auf die Nerven gehen, über die Seebrücke zum Beispiel gibt's da wunderbare Tools online, dass man da automatisch Mails versenden kann. Eine Achtsamkeit schaffen. Also auch nicht wegschauen, sich vielleicht, also die Berichterstattung darüber, ich war ja den September, im September und Oktober, irgendwie von Mitte September bis Mitte Oktober da unten, hatte vorher eine Anfrage bekommen von jemandem von der Westfalenpost, der halt irgendwie da für meine Heimatecke im Sauerland zuständig ist und sagte so, ey, wir suchen wen, der jetzt gerade in Griechenland auf Lesbos ist und der irgendwie ein bisschen Bericht erstatten kann. Der hat mir so, ja, dann such weiter. Ich bin in Nordgriechenland in einer Großstadt. Ich kann dir nicht helfen. So, wir können uns gerne trotzdem unterhalten. Und dann habe ich mal auch gesagt, so, ich bin jetzt 4 Wochen hier, ruf gerne nach 3 Wochen nochmal an. Und dann wirst du aber auch merken, dass das Thema so, dann ist es halt nicht mehr relevant. So, dann juckt es halt keinen mehr, dass es irgendwie auf Lesbos gebrannt hat und dieses Camp einfach maßlos überfüllt ist.
Ist dann schnell auch weg.
Genau, sehr schnell
weit weg. Ja.
Genau, weil kannst ja nicht jede Woche drüber berichten, nee, ist genau. Ja dann ein alter Hut. So, und das hat er mir dann auch bestätigt, als ich 3 Wochen später mit ihm telefoniert habe. Sagt er auch so, ja, hast leider recht gehabt. Und ich so, ja, ich kenne das ja schon seit 4 Jahren so. Das ist halt nichts Neues.
Ja, krass. Was macht ihr mit der Seebrücke? Oder wie kann ich mich bei der Seebrücke engagieren, wenn ich das jetzt nicht kenne und denke, aha, was ist denn das?
Ja, es gibt ja bei der Seebrücke irgendwie Lokalgruppen. Also so ganz genau bin ich da auch nicht drin, muss ich halt ehrlich sagen. In Dortmund gibt es zum Beispiel eine Lokalgruppe, die kümmert sich regelmäßig darum, dass Kundgebungen stattfinden, Informationsveranstaltungen oder halt irgendwie ein Austausch stattfindet, dass Aktionen gemeinsam geplant werden, Demos zum Beispiel. Also generell ist der Riesenvorteil, dass so die Seebrücke als große, also wirklich als überregionale, deutschlandweit aktive Gruppe in diesen kleinen Lokalgruppen halt in der Lage ist, eine Lobbyarbeit für diese Geflüchtetenhilfe, für diese humanitäre Hilfe zu leisten, die es vor der Seebrücke so einfach gar nicht gab. Weil keine dieser kleinen Organisationen, die da irgendwie ihre Felder haben und vielleicht untereinander vernetzt sind, schafft es von der Kapazität her, neben diesen ganzen Aufgaben, die in dem Feld, also im Ausland, in diesen Krisensituationen stattfinden, irgendwie noch Lobbyarbeit für die eigene Arbeit zu machen. So, du brauchst irgendwie Leute, die Bock drauf haben. Das ist halt der Riesenvorteil bei der Seebrücke. Und da kann man auf der Internetseite seebrücke.org, hoffe ich, gucken, wo die nächste Lokalgruppe ist, kann sich bei denen vorstellen und mal fragen, was sie so an Arbeit leisten. Das ist halt sehr vielfältig. Manche produzieren Podcasts, andere auch Videoformate. Oder aber auch so auch das Problem mit Corona, dass halt auch so Demos und so weiter gerade gar nicht gehen. Also einfach auch aus ethischer und moralischer Verantwortung. Jetzt in Berlin gehen die ja anscheinend schon, keine Ahnung.
Das ist,
okay.
Ist ein anderes Thema. Entschuldigung. Aber das sorgt natürlich auch dafür, dass irgendwie so eine, was den Aktivismus angeht, irgendwo eine Inaktivität leider herrscht, gerade in Deutschland. Dafür halt viel online gemacht wird. Also irgendwie Twitter-Storms mit Hashtags, die gezielt gesetzt werden und genutzt werden, um halt irgendwie in die Highlights irgendwie dann reinzukommen, dass man quasi, also in die Trends reinzukommen, dass quasi dieser Hashtag von so vielen Leuten irgendwie getwittert wird in Texten, mit Informationen, dass du halt wieder eine Aufmerksamkeit darauf richten kannst. Und das ist halt ein super wichtiges Thema, dass das halt nicht vergessen wird, so, dass du halt Aufmerksamkeit und Achtsamkeit irgendwo generierst.
Wir sind ja noch Anfang des Jahres. Du hast gerade gesagt, was du dir für 2021 wünschst. Was wünschst du dir denn für grenzenlose Wärme? Oder was seid ihr da schon weiter in den Planungen für 2021?
Also jetzt gerade sind wir an der Planung für einen Transport nach Bosnien. Jetzt geht irgendwie morgen oder übermorgen geht noch ein Spendenaufruf online bei uns auf Instagram und Facebook und in unserem Blog. Und wir haben jetzt letzte Woche zum Beispiel 150 Schlafsäcke gekauft für fast 4.000 Euro.
Wäre denn da auch mal eine Möglichkeit, ein Aufruf auch über unsere Kanäle für Schlafsäcke oder ist das
sehr gerne.
Okay, das heißt, sowas ist
auf jeden Fall. Also Schlafsäcke ist halt der Riesenvorteil, auch in diesem staubigen Atelierplatz, den wir da haben, kann man Schlafsäcke einfach gut einlagern. Wenn du da anfängst, großartig Kleidung zu sortieren und dann halt, wenn es viel Kleidung ist, hast du halt echt das Problem, so das Zeug wird dreckig und dann kannst du es eigentlich direkt nochmal zu Hause in die Waschmaschine und das dann eben mit 30 Kartons voll mit Klamotten. Weiß nicht, das ist
ja
schwierig. Kampf gegen Windmühlen.
Ja. Oder so, ne? Ja, kennen wir ja selber aus unseren Kleiderläden.
Genau,
oder
der
so.
Punkt
ja.
Ist halt auch so, da kommt so viel Zeug zusammen, auch so viel Schrott. Also das kann man echt leider nicht sagen. So, wir machen einen Aufruf für Männerkleidung, Winterkleidung, Größe S bis Größe S und Größe M.
Da kommen Bikinis.
Mehr brauchen wir nicht. Du, da kommt alles. Ja. Wir hatten jetzt also für diese Aktion für Calais, wo auch das offene Zentrum gesammelt hatte, die haben halt vorher gesagt, sie nehmen alles an. Was auch so ein bisschen schwierig war, statt das einzugrenzen. Aber halt auch zum Beispiel Hygieneprodukte. So, da waren halt irgendwie dann da Taschen dabei, wo 5 angefangene Shampoo-Packungen komplett, also fast leer dabei waren. Oder irgendwie eine Zahnpasta, wo ein D-Mark-Preis noch drauf gedruckt war. Oder aber auch eine Handcreme, die aussah, als ob die mit dem Nudelholz ausgedrückt worden wäre. Da war vielleicht, also war die noch bereit. So, das war's. So, und was willst du damit? So, also da frage ich mich halt auch oft so, klar kann ich verstehen, du kannst irgendwie dein Gewissen befriedigen, wenn du Sachen spendest. Aber also mit welcher logischen Denkweise gibst du denn sowas ab?
Ja, also, heftig, aber klar.
Erleben wir ja leider auch immer wieder im Kleiderladen. Ja. Oftmals, für die reicht's aber doch noch. So diese Einstellung, das ist halt so.
Und das ist aber auch so, du hast ja ein Menschenrecht irgendwo auf deinen eigenen Stil. So, das ist so das, also, und wenn dir das auch noch aberkannt wird, so, dann hast du halt gar nichts mehr. So, wenn du noch nicht mal entscheiden darfst, was du anziehen warst, so, das hat mich auch damals schon gestört bei dem BFD. Ich habe im Sozialamt im Sauerland gearbeitet und dann hat's halt da eine Kleiderkammer von irgendwelchen Großmuttis, die da geleitet wird. Und die haben dann aber immer vorgepackt. Da ging das nicht, dass man sagte so, wir fahren jetzt mit den Leuten mal dahin und die suchen sich selbst was aus. Nee, wir mussten immer schön sagen, ja, hier Mann, Größe S und dann, weiß nicht, zwei Pullis bitte. Die haben das ausgesucht, knallhart.
Oder dann halt auch oftmals nicht verstanden, dass man es nicht tragen. Die müssen doch dankbar sein.
Ja.
Was ist das?
Ja, eben.
Menschenwürde. Ich darf trotzdem noch selber
entscheiden. Ja. Ja, nee, aber also ich finde es auf jeden Fall auch. Also, ne, wer das jetzt hört und denkt, ich möchte gern was spenden, auf jeden Fall einfach gut überlegen, ne, was es ist. Oder was ich auch ganz toll finde bei Young Caritas, mich schreiben viele Leute an, ich habe das und das, könnt ihr das bauen? Also die fragen das einfach vorher ab, ich habe jetzt das und das, könnt ihr das überhaupt gebrauchen oder nicht oder wo soll ich es dann hinbringen? Also klar, wenn ich das jetzt mit 1000 Leuten machen würde, geht auch nicht, aber es sind manchmal so Einzelfälle, ich habe jetzt noch eine Jacke oder das und das, kann ich das bringen? Und das hilft natürlich total viel, dass sich die Leute so nochmal einfach, ne, das nochmal sicherstellen. Wird's dann wirklich, also das ist ja auch für viele wichtig, habe ich so das Gefühl, es ist auch so dieses einfach in einen so ein Kleider, wie sagt man, Container zu, das machen viele schon nicht mehr so gerne. Hoch, wer weiß, wo es dann hingeht, und so dieses Bewusstsein hat sich, finde ich, weiterentwickelt, dass man sicherstellen will, wenn ich was spende, dann will ich auch wissen, wo es ankommt und ob es überhaupt gebraucht wird.
Ja. So, das ist halt, ne? Sowas, was machst du mit dem Zeug, was du irgendwie nicht gebrauchen kannst? Das ist halt eine Frage, die uns Sorge bereitet hat, vor diesem Hintergrund zu sagen, so, ja, machen wir so ein Lagerhaus hier auf, weil es in Zentraldeutschland oder im Ruhrgebiet nichts gibt. So, aber was machen wir mit dem Scheiß?
Ja, natürlich. Also deswegen vielleicht dann wirklich Aufruf Schlafsäcke. Das ist halt sowas,
was genau, wirklich geht halt immer außer Baumwollschlafsäcke, weil wenn der nass wird, so, der bringt ja auch nichts mehr. Nee, und mit so Klamotten, so haben wir einen großen Kontakt, großartigen Kontakt über Young Caritas Dortmund bekommen, nach Kastrop.
Ach so.
Zur Martina von Gemeinsam Miteinander e.V., hoffe ich, glaube ich. Ja, doch, sicher. So, und das ist halt so, während halt irgendwie auch in Dortmund bei den Obdachloseninitiativen die Lagerflächen immer voller werden, auch über den Winter, haben die halt immer noch Bedarf. Und da haben wir halt die Kooperation, wir bringen denen das Zeug, was wir nicht mehr gebrauchen können. Dafür dürfen wir uns regelmäßig bei denen mal Kartons abholen mit noch unsortierter Kleidung, können uns unseren Stuff da rausziehen, den wir brauchen, und bringen den Rest wieder zurück.
Ja, total.
Auf jeden.
Was bedeutet dir denn dein Engagement bei Grenzenlose Wärme?
Es war lange ein ganz, ganz intensiver Teil meines Lebens, so, weil irgendwie da nicht immer so ganz klar war, wer übernimmt da wie Koordination und Verantwortung in dem Konstrukt. Das ist mittlerweile aber auch zum Glück anders. Es hat sich viel im letzten Jahr getan. Und es bedeutet mir aber immer noch ganz viel, so, weil ich halt von Anfang an dabei bin. So, es ist ein fester Bestandteil irgendwie meines täglichen Lebens.
Ja. Was würdest du Menschen sagen, die sich bisher noch nicht engagiert haben, noch nirgendwo?
Geht's ruhig an.
Okay.
Stresst euch nicht.
Das ist auch wieder so sehr überraschend. Ich hätte jetzt alles gedacht, dass du sagst.
Ja, keine Ahnung. So, stresst euch nicht. Das ist so.
Sagst du dir das gerade selber?
Ja, manchmal oft laut vom Spiegel.
Oder Fazit aus den letzten Jahren?
Falls aus den letzten Jahren, ja, das ist, also es ist halt so, wenn du halt sagst, du gehst den Schritt und machst irgendwie was Eigenes irgendwie mit Leuten, die Bock drauf haben, musst du ja halt klar sein, dass damit viel Arbeit, also auch gerade viel Netzwerkarbeit und irgendwie Klinkenputzen mit verbunden ist, so, weil sonst, also du musst es ja auch irgendwie finanziert bekommen. So. Also nicht viele Organisationen oder Aktivismusformen gibt es, die ohne Kohle auskommen, so als klassisches Beispiel. Das ist halt immer ein Riesenfaktor. Und aber im Endeffekt so, wenn ihr Bock drauf habt und Leute habt, die mitmachen wollen, so macht's. Je mehr Leute ihr seid, umso entspannter kann's werden oder so stressiger kann's werden. Es kommt auf die Leute an. Man kann da nichts pauschal sagen, leider. Das ist schwierig. Hm. Aber es macht halt auch Bock. So, sonst würde ich es nicht machen.
Ja, okay. Ja, das ist doch nochmal. Genau, das ist der Schluss.
Gute Kurve bekommen.
Wenigstens macht es Bock. Oh mein Gott, ich dachte schon, das ist nur Arbeit oder so. Aber ich meine, keine Ahnung. Wer macht schon 4 Jahre lang was scheiße ist oder so, ne? Also ich glaube, das ist vielleicht auch, wenn man da drüber nachdenkt, dass es einfach super viel einem gibt und Spaß macht, wenn man das schon so lange Jahre macht. Wenn ich das jetzt hier höre und denke so, oh mein Gott, grenzenlose Wärme, darauf habe ich eigentlich gewartet, ich will mich jetzt engagieren. Wie geht's dann weiter? Also ruft man dich an, schreibt man bei Instagram, dich ruft man schon mal nicht an.
Okay. Mich ruft man nicht mehr an. ich gebe auch meine Handynummer nur noch ungern und selten raus.
Okay, ich hab die ja.
Ja, genau. Frag bei Christina. Bitte nicht. Nein, man kann uns über Instagram oder Facebook anschreiben. Wir sind jetzt gerade dabei, so ein bisschen auch mal ein Freiwilligenmanagement bei uns im Verein quasi ehrenamtlich zu installieren. Also, dass mal so eine Übersicht überhaupt entsteht, wer ist gerade eigentlich offiziell Mitglied und wer nicht und keine Ahnung. Und dann ist die Idee quasi dadurch, dass es halt gerade alles analog stattfindet, dass wir ein Team von Buddies haben, also feste AnsprechpartnerInnen im Verein, die für neue Leute da sind und die halt so ein bisschen an die Hand nehmen die erste Zeit, denen erklären, wie ist der Verein strukturiert, was für Arbeitsbereiche gibt es, wer ist wo wie Ansprechpartner, was steht da an Arbeit an, wie kann ich mich da einbringen, Übersicht geben über Slack, mit dem wir halt arbeiten, um das Ganze irgendwie halbwegs gescheit zu koordinieren, statt irgendwie 15.000 WhatsApp-Gruppen. Was aber, also kommen wir auch nicht drum herum, wohlgemerkt.
Es klappt nicht immer so, ne?
Ja, ja, ich würde auch gerne auf Telegram umsteigen, aber das...
Das ist doch nochmal ein ganz anderes Thema.
Lassen wir das. Genau, das ist halt so, so läuft halt dann dieser Einstieg. Es ist so ein bisschen um... Es ist halt schon wichtig, irgendwie regelmäßig mal bei diesen digitalen Treffen aufzutauchen. Um halt einfach mal die Leute kennenzulernen, so sich vorzustellen. Es gibt dann auch die Idee, quasi zweimal im Monat oder ja, ich glaube zweimal oder einmal, hoffentlich jetzt sehe ich keinen Mist, Treffen mit Inhalt. Also gerade wenn jetzt so Aktionen am Plan stehen, wie jetzt der Transport nach Bosnien, der, wo wir irgendwie Material beisteuern, die Koordination dafür, plus irgendwie jetzt gerade Fundraiser und noch andere Geschichten, wo halt viel Backoffice irgendwie laufen muss und Vorbereitung. Finden so Treffen auch mal öfter statt. Aber das Ziel ist es auch eigentlich, einmal im Monat so ein geselliges Beisammensein zu haben und dass man mal irgendwie sich nur über Zoom, WebEx oder Skype trifft und mal ein Bierchen zusammentrinkt oder so und sich mal austauscht, wie es einem gerade so geht. Ist natürlich persönlich viel, viel schöner.
Aber derzeit machen wir es so.
Schlecht.
Ja.
Schlecht umsetzbar. Das ist so, das genau, so läuft das ab.
Du darfst jetzt noch zum Schluss in unser Freundebuch schreiben. Aber wir würden jetzt noch mal ein paar Fragen vorher schon stellen.
Unsere Freundebuchfragen.
Okay, was steht auf deiner Bucketlist?
Auf meiner Bucketlist steht, meinen VW-Bus auszubauen und damit viel durch Europa zu reisen und möglichst nicht mehr zu fliegen, sondern nur noch überall mit dem Auto hin. Im schlimmsten Fall oder per Anhalter.
Da steht auch noch auf meiner Bucketlist, mein VW-Bulli. Was wolltest du als Kind immer mal werden?
Autohändler.
Entschuldigung, okay. Respekt.
Schön mit so einem Hinterhof, in so einem Hinterhof mit so Fähnchen gelandet. Nein.
Ach so,
Nein. Also es war schon, weiß nicht, ich fand Autos immer
Respekt
interessant.
Respekt ist ein Jobwunsch.
Entschuldigung,
nein,
selbstverständlich.
Nein, es war ein Spaß. Also, keine Ahnung, Autoverkäufer war halt so die Idee damals, das Erste.
Okay, dann die nächste Frage. Wo ziehst du dich in 10 Jahren? Als Autohändler?
Dann bist du 34.
Ach, wie süß.
Ja, oder?
Vielleicht hast du dann schon einen grauen Bart.
Kriege ich jetzt schon graue Haare im Bart.
Ja, das soll.
Okay.
Nein, wo sehe ich mich in 10 Jahren? In 10 Jahren habe ich das ungute Gefühl oder eigentlich auch das gute Gefühl, dass ich 6 Jahre vorher nach Griechenland gegangen bin und irgendwie hängen geblieben bin da und dann immer noch da bin.
Das heißt, du möchtest gerne mit Bulli auswandern nach Griechenland?
Na, die Idee ist so, nach dem Studium quasi noch so ein Jahr oder 2 Jahre Vollzeit arbeiten, bisschen Kohle sparen und dann für ein Jahr mindestens nach Griechenland.
Okay.
Oder halt 1,5 Jahre und dann aber noch mindestens ein halbes Jahr mit dem Bulli weiter Richtung Osten fahren. So halt die Türkei einmal durch und dann nach Georgien und mal gucken, wo es dann noch weitergeht.
Cool. Und wenn dein Leben verfilmt wird, wie lautet der Titel?
Alles gut.
Dankeschön.
Ja. Und zum Schluss, Sebastian, was ist deine Hauptsache?
Meine Hauptsache ist, dass ich es ständig immer noch probiere, irgendwie einen Mittelweg zwischen Ehrenamt, Job und Studium zu finden, was manchmal gut klappt und manchmal nicht so gut. Gerade Studium leidet öfter. Und das ist so das, wo ich gerade, und vor allem, da ist dann noch die Hauptsache wieder, wie ich es schaffe, mein Privatleben in das Ganze irgendwie unterbringen zu können.
Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Dass wir grenzenlose Wärme kennenlernen durften, dass wir dich kennenlernen durften. Und ich würde sagen, das war's.
Genau.
Tschüss. Ciao.